Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Live dabei hier auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zur Auslosung der Champions League K.O. Runde aus Nyon. Wir sind dabei hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unsere beiden Experten von 90plus.de, Manuel Behlert und Nico Scheck. Hallo ihr beiden.
Servus.
Servus.
Nico, zum ersten Mal dabei. Mit dem Namen Scheck kannst du ja nur als Checker eigentlich hier halten. Jetzt, um hier gleich die Gegner vielleicht von Bayern München einzuschätzen.
Genau, perfekter Nachname dafür.
So soll es doch laufen. Also, wir harren der Dinge, die dort in Nyon gleich ausgelost werden. Sind wir in Nyon oder sind wir in Monaco? Ich weiß es gar nicht genau. Nein, wir sind in Nyon. Von daher, alles wie gehabt. Ja, bevor es losgeht, die Lostöpfe sind noch nicht freigegeben dort direkt vor Ort, können wir ja noch mal ein bisschen über die bisherige Saison der Champions League sprechen. Gab ja einiges zu berichten in den letzten Monaten. Manuel, 306 Tore in der Gruppenphase, 3,19 Tore pro Spiel im Schnitt. Das ist eine ordentliche Hausnummer.
Ja, ist auch ein absoluter Rekord bis jetzt in der Champions League. Das hat natürlich auch einerseits damit zu tun, dass so viele Mannschaften oder so viele Diskrepanzen gab in der Gruppe, dass zum Beispiel Paris auf Mannschaften wie Celtic und Anderlecht getroffen ist und dann einfach auch die Spieler in der Offensive nicht geschont hat, sondern einfach immer wieder die offensiven drei rausgelassen hat, die sich dann munter da durchschießen konnten. Liverpool hat zweimal 7 Tore geschossen. Also da waren schon Einzelspiele dabei, in denen wirklich extrem viel passiert ist. Man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel ein Ergebnis, was auch wieder eine Rolle spielt, ist Basel, die mal 5:0 gegen Benfica gewonnen haben. Also so entstehen natürlich dann auch Spiele mit vielen Toren. Sevilla gegen Liverpool, das 3:3, darf man auch nicht vergessen. PSG, ja, wie eben schon erwähnt, die haben mal 7:1 gewonnen gegen Celtic. Zwischen Neapel und City gab es ein 2:4, Porto gegen Monaco 5:2. Also da war schon in der Gruppenphase ziemlich häufig ein offenes Visier. Die Offensivspieler konnten wieder mal glänzen. Wenn man bedenkt, dass Cristiano Ronaldo, der in der Liga so seine Schwierigkeiten hat, jetzt wieder 9 Tore geschossen hat. Also es ist schon kein Zufall, dass die Gruppenphase so torreich war.
Was aber auch gezeigt hat, dass natürlich das Niveau doch recht unterschiedlich ist, die Unterschiede zwischen den einzelnen Mannschaften sehr stark zutage getreten sind. Nico, und leider aus deutscher Sicht auch zutage getreten ist, dass die Bundesliga-Clubs mit Ausnahme von Bayern München da offensichtlich europäisch so momentan nicht mithalten können.
Ja, das ist natürlich sehr ernüchternd. Also BVB war so nicht zu erwarten, dass sie da mit nur 2 Punkten rausgehen. Das hat man schon im ersten Tottenham-Spiel gesehen, welche Probleme da unter Bosch sind. Das System einerseits, aber andererseits natürlich auch einfach die individuelle Klasse, die da phasenweise gefehlt hat auf einigen Positionen. Und natürlich auch Leipzig, wobei man da sagen muss, da fehlt einfach noch die Erfahrung. Das ist die erste internationale Saison. Dennoch hätte ich mir bei dieser Gruppe ein bisschen mehr erhofft. Also wenn man vor allem bedenkt, dass jetzt Monaco auch im Umbruch ist und diesen international nicht wirklich vollzogen hat. Also die hatten erhebliche Probleme, hat man ja auch in den Duellen gegen Leipzig gesehen. Auch Beşiktaş, die Spiele, die ich gesehen habe, effizient, aber nicht unbedingt überzeugend. Also mit ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Cleverness wäre da für Leipzig in dieser Gruppe G definitiv mehr drin gewesen. Ja gut, jetzt haben wir die Bayern im Achtelfinale, die anfänglich natürlich auch ihre Probleme hatten, aber jetzt doch souverän qualifiziert. Aber klar, insgesamt ist das natürlich sehr enttäuschend, dieses Abschneiden in der Champions League.
Wenn man dann auch mal drauf guckt, die Dortmunder, zwar in der Europa League dürfen sie jetzt überwintern, aber mit dem schlechtesten Ergebnis aller Mannschaften, die bisher sich überhaupt über die Champions League downgegradet haben in Richtung Europa League. Manuel, jetzt hat Dortmund ja reagiert. Peter Bosch nach der Niederlage am Wochenende dann entlassen, nach der Niederlage gegen Werder, durch Peter Stöger ersetzt, der sich in Köln mit der Europa League ja jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat in diesem Jahr. War das die einzige Möglichkeit für den BVB? Und glaubst du, dass es da mit dem Trainerwechsel jetzt so in die Richtung gehen kann, wie es bei Bayern vielleicht dann auch gegangen ist, nachdem man Carlo Ancelotti rausgeschmissen hat und Jupp Heynckes geholt hat, also dass es zumindest sportlich bergauf geht?
Also ob es die einzige Möglichkeit war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine Möglichkeit, die schnell zu erledigen war. Dementsprechend finde ich es gut, dass Dortmund das gemacht hat, um jetzt einfach schnell einen Impuls zu setzen. Stöger hat jetzt natürlich 3 schwierige Spiele vor der Brust und vor allem die jetzt in einer Woche. spielt unter anderem noch gegen die Bayern im Pokal. Also das ist, ich glaube nicht, dass er jetzt schon sehr viel erreichen kann. Er kann natürlich mental die Mannschaft erreichen, er kann mental den BVB etwas stabilisieren, kann versuchen, ein etwas besseres Konstrukt auf den Platz zu stellen. Aber ich glaube, dass die der Stöger-Effekt, wenn es einen gibt, dann erst so richtig zu tragen kommt, wenn sie die kurze zwar, aber die Wintervorbereitung erledigt haben, wenn dann auch sukzessive die Spieler, die jetzt verletzt sind, wieder zurückkommen, wenn sich die Defensive stabilisiert, weil das hat Stöger gezeigt in Köln, dass er das kann, dass er konzeptionell arbeiten kann, dass er eben die Defensive stabilisieren kann. Diese Saison muss man bei Stöger ja sagen, dass er sich vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat, das bleibt gar nicht aus. Aber dass die Kaderzusammenstellung zusammen mit der Doppelbelastung und den vielen Verletzten, die sie haben, die Kölner hatten zuletzt ja Schwierigkeiten, überhaupt einen 18-Mann-Kader voll zu bekommen, als dass das schon eine Rolle gespielt hat und dass die Spieler ja auch häufig gesagt haben, dass der Trainer niemals Schuld oder niemals alleine Schuld haben kann. Dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass Peter Stöger ein guter Trainer ist und dass er mit seiner ruhigen Art, mit seiner besonnenen Art, weil er ist gerade auch in den letzten Wochen, finde ich, mit den Medien und mit teils unverschämten Fragen extrem lässig und extrem gut umgegangen, dass er da auf jeden Fall einer ist, der die ganze Sache beruhigen kann. Und ob es zu mehr als einer Übergangslösung reicht, das wird man dann sehen. Es wird vor allem, so wie es jetzt die Medien melden, davon abhängen, ob Julian Nagelsmann im Sommer verfügbar ist, weil Dortmund soll mit ihm oder soll ihn zumindest haben wollen. Dementsprechend ja, bin ich bei Stöger jetzt nicht besonders skeptisch. Also ich denke schon, dass das eine grundsolide Lösung ist. Ob es dann mehr wird, das ja, wird dann die Rückrunde zeigen. Aber die Qualität im Kader ist eigentlich vorhanden, vor allem wenn dann nochmal ein, zwei Defensivspieler kommen, wie der BVB ja eigentlich auch angekündigt hat.
Und eben aufgrund dieser vorhandenen Qualität Dortmund eben die Enttäuschung der Champions-League-Gruppenphase. Nico, wer war denn für dich die große Überraschung und die große, ja sagen wir mal so, Freude? Also im Grunde das Gegenbeispiel zu Borussia Dortmund.
Unter anderem würde ich da Liverpool nennen. Ich war dann doch etwas überrascht, dass sie direkt jetzt, wo sie wieder in die Champions League zurückgekehrt sind, so überzeugen konnten, gerade offensiv, 23 Tore insgesamt in dieser Gruppenphase. Das auch den Rekord von Dortmund geknackt, von 21 Toren aus der Vorsaison, das ist definitiv überragend mit dieser Offensive, mit Salah, mit Coutinho, da Firmino, da kann man auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall in der Lage, jede Defensive auseinanderzunehmen. Die Gruppe jetzt nicht auch unbedingt sonderlich einfach. Sevilla ist ein unangenehmer Gegner, auch Spartak kann unangenehm sein, dass man die dann so am letzten Spieltag mit 7-0 aus dem Stadion schießt, ist dann doch schon beeindruckend. Ansonsten weitere Überraschung für mich auch Tottenham, war, finde ich, nicht so zu erwarten, dass sie sich in dieser Gruppe auch dann auch als Tabellenerster durchsetzen, was natürlich im Endeffekt auch auf die nicht überragende Form von Real Madrid zurückzuführen ist und natürlich auch auf den schon angesprochenen BVB. Dennoch muss man das erstmal hinkriegen. Gerade der 3-1-Sieg über Real, der war dann doch schon recht überzeugend.
Definitiv. Überzeugend auch das, was die englischen Mannschaften in dieser Champions League Gruppenphase gemacht haben. Manuel, alle weiter. England, die neue Macht in Europa sozusagen in Sachen Champions League. Können Sie auch für den Titel letztlich in Frage kommen?
Ja, also mindestens mal Manchester City hat die Qualität, um den Titel zu gewinnen. Bei den anderen ist das von vielen Faktoren abhängig, also wen sie als Gegner bekommen, wie es mit den Verletzungen weitergeht, wie die Tagesform dann eben ist und vor allem auch, wie die mentale Verfassung, wie die Belastung der Rückrunde ist. Ich denke aber, die Premier League hat diese Saison schon gezeigt, dass sie in Europa wieder deutlich aufgeholt hat. Das hat man ja schon dadurch gemerkt, dass immer bessere und immer interessantere Trainer nach England gegangen sind. Chelsea wurde jetzt Zweiter in der Gruppe mit der Roma und mit Atletico, was jetzt aber auch kein Beinbruch ist. Also sie hatten genauso viele Punkte geholt wie die Roma. Mhm. Ich sehe Chelsea auch in der Lage, ins Viertelfinale zu kommen. Die haben ja auch nur drei mögliche Gegner, das sind Paris und Barca, das sind sie natürlich nicht unbedingt Favorit. Aber vielleicht bekommt Chelsea auch Beşiktaş. Gleichermaßen traue ich Chelsea aber zu mit Antonio Conte, der durchaus auch ein Defensivtrainer ist. Die Probleme, die sie jetzt im Moment haben, diese leichten Formprobleme, jetzt haben sie am Wochenende gegen West Ham verloren, in den Griff zu bekommen und auch gegen Paris und Barca zumindest ein extrem unangenehmer Gegner zu sein. Die Gruppensieger sollten bei entsprechender Auslosung alle die Chance haben, weiterzukommen. Also außer es kommt einer jetzt Real Madrid oder die Bayern, dann wird es schon schwerer. Aber ansonsten könnten sie eigentlich gegen jeden Gegner zumindest als leichter Favorit gesehen werden. Bei Juve muss man sehen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Die sind auch nicht überragend, aber ganz gut. Ja, die Premier League hat diese Saison schon deutlich mehr Optionen und ich glaube, dass diese Entwicklung auch noch nicht am Ende ist.
Die wird sicherlich noch nicht vorbei sein. Wir werden das natürlich vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Champions League-Saison dann noch weiter verfolgen. Was ist zur Auslosung heute noch zu sagen? Also es gibt zwei Töpfe. In dem einen sind die Gruppensieger, in dem anderen sind die Gruppenzweiten. Also es können nur Gruppensieger und Gruppenzweite aufeinandertreffen und keine Mannschaften aus dem gleichen Land und auch keine Mannschaften, die in der Gruppe schon gegeneinander gespielt haben, können zugelost werden. Was eigentlich bedeutet dann, dass die Bayern auf jeden Fall nicht auf Paris Saint-Germain treffen werden. Ansonsten sind alle Gruppensieger für die Bayern natürlich möglich. Manchester United, die Roma, Barca, Liverpool, City, Besiktas oder eben auch Tottenham. Nico, wer wäre denn für die Bayern dein favorisiertes Team? Wenn du ihnen was Gutes möchtest.
Also auf jeden Fall Barca City müsste meiner Meinung nach jetzt im Achtelfinale noch nicht sein. Sicherlich erstmal auf dem Papier die vermeintlich leichtesten Gegner, Besiktas und die Roma. Wobei man gerade bei der Roma sagen muss, man hat in der Gruppenphase jetzt gesehen, die sind ein sehr unangenehmer Gegner, mit Chelsea und Atletico sich als Gruppensieger durchzusetzen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Auch in der Liga spielen sie sehr überzeugend. Haben eine überragende Offensive mit Dzeko, mit El Shaarawy und auch Perotti. Also die sind nicht zu unterschätzen. Dennoch würde ich jetzt, also Besiktas wäre sicherlich so das vermeintlich leichteste Los. Ansonsten Manchester United wäre sicherlich auch ein interessantes Duell. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit ein paar schöne Duelle. Man sich daran erinnert an das Viertelfinale, glaube ich, gegen zwischen Bayern und Manchester United, wo Robben dann nach Ribéry-Ecke das 2-3 macht und man dadurch sich dann qualifiziert hat. Das wäre sicherlich eine interessante Paarung fürs Achtelfinale.
Manuel, was würdest du dir aus Bayern-Sicht?
Kurz und knapp, ich sag auch, Roma oder Besiktas wären so meine Lieblingsgegner, Rom vor allem. Wie gesagt, sehr machbarer, aber trotzdem attraktiver Gegner. Wenn es tatsächlich einer von den Engländern werden würde, würde ich mir dann am ehesten Tottenham wünschen. Ich finde, die sind, irgendwie haben sie nicht so das gewisse Etwas wie die anderen, auch wenn sie Real in der Gruppe geschlagen haben. Aber ich denke, dass sie in den letzten Wochen auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit der Form, mit der Konstanz, auch wenn sie jetzt am Wochenende sehr überzeugend gegen Stoke gewonnen haben. Da fehlt vielleicht auch in der Breite so ein bisschen was, um eine ganz lange Saison erfolgreich zu beenden.
City ja am Wochenende erfolgreich im Derby gegen Manchester United. Da haben sie sich weiter durchgesetzt, sind jetzt 11 Punkte vor der Konkurrenz. Der Konkurrenz in der Premier League also komplett enteilt. Da sieht das nach einer Art Durchmarsch aus, als wenn Pep Guardiola natürlich gesagt hat, im Dezember ist noch keine Meisterschaft entschieden. Deshalb hat er auch nicht gefeiert. Wir machen ganz kurzes Päuschen und dann ziehen wir die ersten Lose hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und da ist das erste Los auch schon aus dem Lostopf gezaubert worden. Juventus Turin hat's erwischt, also die sind als erste jetzt mal gelost worden. Sind wir mal gespannt, wer denn jetzt dazu gelost werden wird. Das werden wir jetzt hier gleich verfolgen können. Also der Gruppenzweite ist zunächst gelost worden und jetzt kommt einer der Gruppensieger dazu. Die Roma fällt ja schon mal aus und auch der Gruppensieger Barca von Juve kommt nicht dazu und Tottenham ist damit gelost worden. Juve also gegen Tottenham. Nico, das erste Spiel.
Ja, dich hätten sicherlich eine interessante Paarung. Wie Manu eben schon gesagt hat, Tottenham bisschen schwer einzuschätzen, sich in der Gruppe sicherlich gegen namhafte Gegner durchgesetzt, trotzdem muss man schauen, ob die das im Frühjahr auch bestätigen können. Juve wird sich sicherlich noch steigern. Also Juve für mich der Favorit in diesem Duell.
Und jetzt ist als nächstes los der FC Basel aus dem Hut gezaubert worden. Die Basler, also die sich in ihrer Gruppe eben nur in Anführungsstrichen auf Platz 2 setzen konnten hinter Manchester United. 3 Punkte hinter den Engländern zurück. Auf die können sie also dann in dieser K.O.-Runde zunächst erstmal nicht wieder treffen. Xabi Alonso übrigens, der lost bei der UEFA diese Partien aus. Der Mann, der ja Europapokal-Vergangenheit mit Real Madrid, mit Liverpool und auch mit Bayern München hat, mit Liverpool den Pott ja auch gewonnen hat. Und der zieht Manchester City. Also Manuel, Basel gegen Man City.
Ja, der FC Basel hat ja in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie mit englischen Mannschaften eigentlich ganz gut zurechtkommen. Haben gegen Manchester United jetzt in der Gruppe zu Hause gewonnen, haben auch in der Europa League 2012, 2013 die Spurs mal rausgeschmissen. Aber ich glaube, dass Manchester City dann doch eine Nummer zu groß ist, gerade wegen der brillanten Offensive.
Dann gucken wir mal, wen der FC Porto, der jetzt als nächstes rausgeholt wurde, aus dem Lostopf dann gelost wird, auf wen die treffen werden. Das wird ja dann auch ein spannendes Duell mit Sicherheit sein. Porto ja als Gruppenzweiter der Gruppe G hinter Beşiktaş vor Leipzig sich qualifiziert. Xabi Alonso sucht nach dem Los, hat's in der Hand und wird jetzt es ausbreiten. Es ist der Liverpool FC. Nico.
Ja, auch hier würde ich sagen, das englische Team etwas im Vorteil. Liverpool hat überzeugt, gerade die Offensive. Dennoch ist Porto natürlich immer auch gefährlich. Die sind immer für das Viertelfinale gut. Also Liverpool wird es da mächtig anstrengen müssen, um diese Runde zu überstehen.
Und jetzt kommt der FC Sevilla aus dem Lostopf. Also die nächste Mannschaft, die dann ihren Gegner zugelost bekommt. Die Gruppenzweiten werden auf jeden Fall im ersten Spiel Heimrecht haben, müssen dann im Rückspiel auswärts antreten. Für manche ist das ein Vorteil, für manche eben auch ein Nachteil. Können wir nachher nochmal in der genauen Besprechung gucken, wer denn oder wem das zum Vorteil gereichen könnte. Sevilla trifft auf welche Mannschaft? Das wird Xabi Alonso jetzt auflösen. Es ist Manchester United, Manuel.
Das ist ein sehr interessantes Duell. Ich denke, Sevilla kann mit der Offensive um Ben Yedder, der in der Gruppenphase auch 6-mal getroffen hat, auf jeden Fall Manchester United wehtun. Gleichermaßen denke ich auch, dass United wirklich gute Chancen hat, da weiterzukommen. Also es ist ein Duell, in dem auch wieder die englische Mannschaft leicht favorisiert ist, aber es ist auf gar keinen Fall ein Selbstläufer. Sehr spannender Gegner und ich denke, United wird sich knapp, aber dann im Endeffekt doch durchsetzen.
Also City und United schon mal raus, können die Bayern nicht mehr kriegen. Real Madrid wartet jetzt auf den nächsten Gegner. Da wird vielleicht Xabi Alonso eher so die Hand mal ein bisschen unruhiger werden jetzt. Denn Real Madrid eine seiner Stationen in seiner Karriere und keine unerfolgreiche. Es geht Real Madrid gegen Paris Saint-Germain, Nico. Das ist ein Knaller.
Oh, da haben wir direkt das erste Top-Duell. Das ist tatsächlich auch so eine Paarung, die ich mir wirklich gewünscht habe, gerade weil Paris jetzt im letzten Spiel gegen die Bayern dann doch defensiv zu wünschen übrig ließ. Das wird sehr interessant gegen Madrid, vor allem wenn man bedenkt, dass Real wahrscheinlich im Frühjahr wieder zu besserer Form auflaufen wird. Da sehe ich keinen Favoriten.
Manuel, siehst du da einen Favoriten?
Bei Real und Paris auf gar keinen Fall, nein. Denke ich nicht, dass es da einen Favoriten gibt. Das wird ein bisschen auf die Tagesform ankommen. Und wie die beiden Mannschaften so aus dem Winter rauskommen, die Qualität ist bei beiden extrem hoch. Real hat in dieser Saison ein bisschen Probleme mit der Konstanz. Paris ist ein bisschen anfälliger defensiv, also da geht einiges.
Aber Cristiano Ronaldo mit 9 Toren in der Champions League Gruppenphase, ja, erfolgreich und auch Geschichte geschrieben. Schachtar Donetsk gegen die Roma, Nico.
Das ist jetzt natürlich so ein Duell, vorher schon drüber gesprochen, dass vielleicht eine vermeintliche Paarung, die wo kein wirklich großes Team dabei ist, dennoch die Roma, wie schon angesprochen, in der Gruppenphase sehr souverän durchgesetzt gegen namhafte Teams. Sehe ich die Roma im Vorteil, aber auch Donetsk mit der Offensive immer für Gefahr gut.
Der FC Chelsea ist die nächste Mannschaft, die rausgefischt wurde und damit ihren Gruppengegner jetzt kriegt. So langsam wird's ja übersichtlich, so viel kann ja jetzt auch gar nicht mehr kommen. Mal gucken, was Xabi Alonso jetzt von den noch verfügbaren Losen da rausgeholt hat. Es ist der FC Barcelona und das ist, Manuel, noch eine Knallerpartie.
Ja, das freut mich jetzt auf von zweierlei Gesichtspunkten her, weil ich ja dann das achte Duell auch schon kenne.
Ganz genau.
Aber erstmal zu Chelsea gegen Barca. Also es ist, da gibt's ja auch in der Historie einiges zu erzählen. Also wenn man an das Duell denkt, wo der nette Herr Ulfrebö die ganze Chelsea-Mannschaft gegen sich gebracht hat, der von Michael Ballack auf dem Platz fast noch umgebracht wurde. Das ist auf jeden Fall ein Duell, das sehr spannend ist und das auf jeden Fall auch immer was bereithält. Im Moment würde ich Barcelona zwar als Favoriten sehen, aber das kann sich bis zum Frühjahr doch noch ändern.
Und damit ist die letzte Partie dann auch klar und eben auch ausgelost worden. Also stimmt ja alles mit den Lostöpfen, Nico. Bayern trifft tatsächlich auf Beşiktaş.
Ja, da könnte man jetzt fast schon von Losglück sprechen, von dem klassischen Bayern-Losglück. Ich sehe schon die Schlagzeile morgen in der Zeitung vor mir. ist natürlich nicht zu unterschätzen. Also Besiktas hat in dieser Gruppe G natürlich gezeigt, sehr effizient, haben auch eine überragende Offensive, können auch hinten, stehen sie sehr kompakt. Dennoch ist das natürlich ein Gegner, den Bayern im Achtelfinale schlagen muss, mit den Ansprüchen, ganz klar.
Der schwächste aller Gruppensieger und natürlich eine Mannschaft und ein Verein, der sich durch ein sehr frenetisches Publikum auszeichnet. Manuel, aber das ist nichts, was die Bayern in irgendeiner Weise wahrscheinlich ins Boxhorn jagen wird.
Nee, ich denke nicht, dass das Publikum an sich da so eine riesengroße Rolle spielt, aber die Bayern müssen auf jeden Fall bis zum Februar, März ihre Heim-Auswärts-Diskrepanz in den Griff bekommen. Also unter Heinkes hatten wir bis jetzt sehr viele überzeugende Heimspiele, aber ein überzeugendes Auswärtsspiel kann ich mich, abgesehen von dem Spiel in Dortmund, wo wir aber auch viele Chancen zugelassen haben, eigentlich nicht erinnern. Dementsprechend muss das bis dahin auf jeden Fall noch verbessert werden. Ich denke, Bayern muss zu Hause in der Lage sein, gegen Besiktas schon 2-3 Tore Vorsprung herauszuarbeiten, sodass der Faktor Fans, der Faktor, wenn Bayern beispielsweise 2-1 zu Hause gewinnt, dann ist von Anfang an die Hölle los in Besiktas. Dementsprechend gehe ich davon aus, wenn Bayern 2-0, 3-1, 3-0 zu Hause gewinnt, was durchaus möglich ist, was ich auch für sehr realistisch halte, dass man dann die Sache in der Türkei relativ schnell mit einem Auswärtstor beenden kann. Aber wie gesagt, man muss auf jeden Fall diese Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen in den Griff bekommen, weil das ist für mich so das, was unter Heinkes jetzt noch das größte Problem ist, was er bis jetzt auch noch gar nicht in den Griff bekommen konnte.
Die nächste Runde ist ja dann auch erst im Februar 2018, also am 13., 14. beziehungsweise am 20., 21. Februar die Hinspiele, am 6., 7. beziehungsweise 13., 14. März dann die Rückspiele. Bis dahin kann ja noch einiges passieren. Nico, was muss denn aus deiner Sicht bei den Bayern noch passieren? Manuel hat ja jetzt schon angesprochen, diese Heim-Auswärts-Diskrepanz muss in den Griff gekriegt werden, muss aus deiner Sicht auch personell noch was getan werden mit Sandro Wagner? Da bahnt sich ja zumindest der Backup-Stürmer an.
Ja, Sandro Wagner wurde ja schon viel diskutiert über einen Backup-Stürmer. Selbst Lewandowski hat sich zwischendurch zu Wort gemeldet. Sehe ich ähnlich. Auf dieser Position sollte man aus der letzten Saison gelernt haben. Gerade, dass man einen Sandro Wagner kann man definitiv in der Liga immer wieder bringen. Der wird dort seine Leistung zeigen. Ich denke auch nicht, dass er große Anlaufschwierigkeiten haben wird. Er kennt die Bayern. Er hat dort zwischendurch lange gespielt. Wäre auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Transfer, würde auch in das System passen. Ansonsten ist natürlich auch wichtig, dass einige Verletzte wieder zurückkehren, gerade wenn es dann Richtung März, April geht und eigentlich im 2-3-Tages-Rhythmus die Spiele stattfinden, ist ein breiter Kader wichtig. Da spreche ich vor allem von Thiago. Da ist ja auch noch nicht sicher, wie lange er ausfallen wird. Auch Neuer wird natürlich wichtig sein in so einer Phase. Ansonsten defensiv steht man schon deutlich kompakter. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten, da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Dann wird man jetzt gucken müssen, wie sich Ribéry zurückkämpfen kann, ob er wieder für die großen Spiele bereit ist. Robben sehe ich jetzt auch, wenn dann nur für das Spiel vor der Winterpause noch gegen Dortmund. Ansonsten wird er sich auch in der Winterpause dann wieder zurückkämpfen müssen. Also die sind, wie Heinkes auch schon gesagt hat, natürlich noch nicht am Limit. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber das sollte auch allen Bayern-Fans an der Stelle Mut machen. Ja. Ich denke, da kann man, wenn alle fit bleiben, beziehungsweise die Spieler, die jetzt verletzt sind, wieder rechtzeitig zurückkehren, da ist noch einiges zu erwarten, wenn man bedenkt, wie das so im September, Anfang Oktober ausgesehen hat. Da kann man auf jeden Fall schon zufrieden sein.
Definitiv. Einer der Rückkehrer, ihr hat es schon angesprochen, Manuel Neuer natürlich. Auf den warten sie bei Bayern, auch wenn Sven Ulreich in der Abwesenheit das doch ganz gut gemacht hat. Da ist jetzt aber trotzdem in Sachen Personalie, Torwart, auch die ein oder andere Meldung in den letzten Tagen durchgekommen. Manuel, unter anderem wurde Bernd Leno als möglicher Nachfolgekandidat, ich glaube von den Kollegen der Bild-Zeitung, genannt. Da soll es angeblich schon fortgeschrittene Verhandlungen gegeben haben, so haben zumindest die Kollegen von Bild behauptet, aber da kannst du Entwarnung geben.
Ja, ich habe das gestern Abend mitbekommen, dass Bild Plus gemeldet hat, dass Bayern diesen Nationaltorhüter möchte, der FC Bayern haben, diesen Bundesliga-Stammtorhüter. Und da ging es tatsächlich um Bernd Leno, den die Bayern angeblich im Winter schon haben wollen, wo es bereits ein konkretes Interesse gibt, wie die Bild wissen will, aber der FC Bayern hat sich da heute Mittag dazu entschlossen, dieser Meldung gleich sämtlichen Wind aus den Segeln zu nehmen, hat eine Stellungnahme auf der offiziellen Homepage veröffentlicht, in der steht, dass das eine absolute Ente ist und dass man das gleich ad acta legen kann. Also das wäre auch von vorne bis hinten eigentlich komplett sinnlos gewesen. Also Manuel Neuer hat einen Mittelfußbruch, er muss den in Ruhe ausheilen und er muss sich die Zeit nehmen, die er eben braucht, damit er einfach wieder Folgeverletzungen vermeiden kann. Aber das wird nicht bis zur WM dauern, das wird auch nicht bis zum Mai dauern. Neuer hat selbst gesagt, am Wochenende im Rahmen dieser Charity-Gala, dass er im Laufe des Januars wieder mit dem Aufbau sich im Aufbau befinden wird. Was das genau heißt, wird von Tag zu Tag entschieden. Also wie sehr er es belasten kann, dementsprechend, ja, es kann sein, dass er Ende Februar wieder dabei ist, es kann auch sein, dass er erst Ende März wieder dabei ist, aber er wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Also es gab ja, im Internet waren vereinzelte Verschwörungstheorien zu lesen, also da konnte man sich nur an den Kopf fassen, wo es da hieß, Manuel Neuer wird nie wieder ein Spiel für die Bayern absolvieren. Ja, der Fuß ist noch dran, das haben wir gesehen, der ist in diesem Spezialschuh, ist alles noch da, wo es hingehört. Wird auch kein Torhüter kommen.
Aber Nico, der Fuß von Manuel Neuer und überhaupt Manuel Neuer, wahrscheinlich das große Fund, was dann eben auch wichtig sein wird, um dann in diesen engen K.O.-Spielen, wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt vielleicht Beşiktaş geschlagen wird und es dann in die nächsten Runden geht, der dann von Wichtigkeit sein wird.
Ja, natürlich. Nicht zuletzt auch so, aufgrund auch seiner Position als Kapitän, aber natürlich auch für den Gegner ist es immer nochmal etwas anderes, wenn da jemand mit dem Namen Manuel Neuer im Tor steht. Gerade gegen so Gegner wie Beşiktaş, aber auch gegen die großen Gegner, wenn ich mich daran erinnere, wie Manuel Neuer in der vergangenen Champions League Saison gegen Madrid teilweise gehalten hat, das war wirklich überragend. Also der wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Gegen Ulreich, wie schon erwähnt, ist nicht einzuwenden. Der hat die letzten Wochen sehr souverän gehalten, auch teilweise spektakuläre Paraden. Gegen Paris war er sehr, sehr stark. Aber klar, allein schon für den Kopf ist so ein Manuel Neuer hinten im Tor dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Und über andere Hausnummern sprechen wir gleich noch, denn wir gehen die anderen Spiele natürlich nochmal durch, die jetzt für das Achtelfinale gelost wurden. Unter anderem vor allen Dingen die Knallerpartien Real Madrid gegen PSG und Chelsea gegen den FC Barcelona gleich hier bei unserer Live-Übertragung. Und nicht vergessen, ab 13 Uhr geht's dann ja auch gleich nahtlos weiter. Dann werden wir uns ja auch noch die Europa League-Auslösung hier gönnen auf meinsportradio.de. Vorher mal ganz kurzes Päuschen bei uns in der Sendung, dann sind die Kollegen von 90plus und ich gleich wieder zurück.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Benny Hövedes hört meinsportradio.de, Manuel Behlert und Nico Scheck von 90plus bei mir hier in der Sendung. Was glaubt ihr, werden wir, wenn Benny uns hört, werden wir ihn sehen im Achtelfinale gegen Tottenham, Manuel?
Schwierig. Er hat jetzt erstmal wieder mit der Verletzung zu kämpfen, fehlt jetzt, glaube ich, nochmal knappe 4 Wochen. Die Innenverteidigung bei Juve ist natürlich ein bisschen älter geworden mit Chiellini, Barzagli. Die sind auch ältere Haudegen, die auch immer mal wieder mit einer Blessur zu tun haben. Aber dann gibt es ja auch noch Benatia, der in den letzten Wochen wirklich eine herausragende Leistung geliefert hat, gerade in den Topspielen in der Serie A zweimal hervorragend gespielt. Wenig zugelassen, weil wir kennen Benatia ja beim FC Bayern auch noch, wenn er denn mal in Topform war, also nicht gerade von der Verletzung zurückkam, was die meiste Zeit der Fall war. Benatia auch absolut zuverlässig, ein sehr guter Innenverteidiger. Dann haben sie noch den jungen Rugani. Also es wird für Hövedes extrem schwierig, wenn sie gegen Tottenham eventuell mal mit einer Dreierkette auflaufen und das Personal hergibt, kann es schon sein, dass er eine Rolle spielt. Aber ja, die ganze Leihe lief bis jetzt extrem unglücklich für Hövedes. Ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass er jetzt in der Rückrunde eine Riesenrolle spielen wird, aber klar, wenn er topfit ist und sich über einen längeren Zeitraum hinweg im Training anbietet, kommt man nicht darum herum, ihn immer mal wieder in den Kader mitzunehmen, auch aufzustellen. Aber ob das dann in der Liga zu Rotationszwecken oder dann tatsächlich in den heißen Spielen der Champions League der Fall sein wird, das muss dann auch im Endeffekt der Trainer entscheiden.
Was auf jeden Fall bei Juve auffällt, natürlich in dieser Saison nicht mehr ganz so souverän wie in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch in der Serie A nicht, denn da hat die Konkurrenz natürlich auch aufgerüstet, hat sich auch entsprechend positioniert. Dadurch kommt dann natürlich auch der enge Spitzenkampf in der Serie A zustande, wo Inter ja momentan gerade die Tabellenführung inne hat vor Napoli und Juve. Aber Juve und Inter, die haben im Spitzenspiel im Derby d'Italia am Wochenende die Klingen gekreuzt, sich dort 0-0 getrennt. Ein schmeichelhaftes Ergebnis am Ende für Inter, weil die gegen die taktische Variabilität von Juventus wenig Möglichkeiten hatten. Nico, wenn du dir das Spiel und das Ergebnis nochmal anguckst und siehst, dass Juve ja Chancen ohne Ende hatte, dass Mandzukic das Quergestänge zum Vibrieren gebracht hat, ansonsten eben auch sehr viele Möglichkeiten hatte, da oft an Sead Handanovic gescheitert war. Juve taktisch clever, überhaupt über die ganze Saison. Ist das so das große Plus von denen?
Ja, das war, denke ich, nicht nur diese Saison der Fall, sondern generell ist Juve immer sehr dafür bekannt, taktisch clever zu agieren. Was jetzt ein bisschen untypisch ist, dass sie dann in so einem Spitzenspiel gegen Inter die Chancen liegen lassen. Also Juve habe ich dann doch eher sehr effizient in Erinnerung, die auch spätestens ihre zweite, dritte Großchance zu nutzen wissen. Da ist natürlich der Faktor Dybala momentan nicht unbedingt in der Form, wie wir ihn in der vergangenen Spielzeit gesehen haben. Da bleibt abzuwarten, ob er das in der Rückrunde dann, ob da Steigerungspotenzial vorhanden ist, ob er sich wieder fangen kann. Denn auf seine Tore wird es definitiv ankommen, nicht nur in der Liga, auch in der Königsklasse natürlich. Jetzt direkt im Achtelfinale gegen Tottenham, ein starker Gegner. Also das würde ich so als einen der wichtigen Faktoren sehen bei Turin.
Einer der Faktoren. Einer der Faktoren in den letzten Jahren, Manuel, natürlich die Defensive. Du hast ja eben schon auf die möglichen Kandidaten, die da mit Benny Hövedes zusammen sich um einen der Plätze da balgen, haben wir gesprochen. Die etablierten Chiellini, Basali, die werden ja auch nicht jünger. Mit Bonucci hatte ja einer dann auch den Verein verlassen. Dieser Aderlass und auch dieses ja voranschreitende Alter dieser Leistungsträger da hinten, Buffon müssen wir natürlich auch im Tor dann auch noch nennen. Das kann auch zum großen ja Schwachpunkt vielleicht von Juve werden.
Ja, gerade auf dem allerhöchsten Niveau kann das schon eine Rolle spielen. Ich denke, was aber auch häufig zu kurz kommt, ist einfach der Dani Alves-Abgang. Ich meine, der war zwar nur ein Jahr da, aber man sieht ja, wie er jetzt in Paris spielt. Na gut, zuletzt hat er defensiv so seine Schwierigkeiten gehabt in den letzten 2-3 Wochen, aber Dani Alves hat gerade nach vorne unglaublich viel für die Mannschaft gemacht, war auch dabei, wenn Juve mit der Dreierkette gespielt hat und er rechts davor, konnte er die Mannschaft antreiben, hat das Offensivspiel durchaus angetrieben, hat Tore geschossen, Tore vorbereitet. Dass da jetzt dann teilweise Asamoah oder Lichtsteiner spielen, das ist ein Team mit dem Anspruch von Juventus Turin nicht unbedingt würdig, also da haben sie dann auch keinen perfekten Nachfolger gefunden. De Giglio haben sie zwar verpflichtet aus Mailand, aber das ist auch eher ein Spieler, der nicht die individuelle Klasse eines Dani Alves hat. Also dementsprechend denke ich schon, dass die Abgänge Bonucci und Dani Alves in Kombination mit der Tatsache, dass da einfach die Abwehr grundsätzlich ein bisschen älter wird, der Faktor ist, aber mit taktischer Disziplin, mit einem tiefen Stehen, mit einer Offensive, die auch zurückarbeitet, gerade Mandzukic ist ja bekannt dafür, dass er gerne auch defensiv Zweikämpfer führt, kann das schon kaschiert werden. Ob das jetzt gegen die ganz großen Gegner kompensiert wird, das werden wir sehen.
Wenn wir auf den Gegner gucken, Tottenham, Nico. Tottenham in den letzten 5 Spielen nur einmal gewonnen. Das ist auch jetzt in der Premier League gesehen, das ist auch nicht das, was sie am Anfang der Saison gezeigt haben. Wie erklärst du dir den Leistungsabfall von Tottenham jetzt mit laufender Dauer der Premier League? Sie sind ja auch aus den europäischen Plätzen zumindest vorübergehend mal rausgefallen.
Ja, Manu hat es ja eben schon angesprochen. Tottenham ist vielleicht auch in der Breite nicht ganz so stark besetzt. Mit der Doppelbelastung dann wird es dann auf Dauer natürlich schwierig. Gerade in der Offensive haben sie nicht so viele Alternativen. Und wenn man dann eben alle 3-4 Tage spielen muss, dann kann es da zu so einem Leistungsabfall schon mal kommen. Gerade schon angesprochen in der Liga, klar, da wurden jetzt etwas durchgereicht, haben viele Punkte liegen lassen. Ich denke, werden sie im Winter, wenn das nicht so weitergehen soll, noch irgendwie was tun müssen, insbesondere eben in der Offensive, um dafür Entlastung zu sorgen. Ansonsten sehe ich da gerade international, dürfte es dann schon gegen Turin zu Ende sein.
In der Liga liegen sie deutlich hinter auch dem Spitzenreiter, natürlich Manchester City. Das sind ganze 18 Punkte, die jetzt City und Tottenham trennen und eine Klasse für sich. Manuel, ist Manchester City auch in der Champions League? Die sind ja wirklich ja souverän durch die Gruppenphase marschiert, haben sich am Ende 15 Punkte erspielt. Im Grunde einziger Schönheitsfehler am letzten Spieltag gegen Donetsk da nochmal verloren mit 1-2. Ist ein kleiner Schönheitsfehler, aber ansonsten kein Schönheitsfehler, der irgendeine Aussage auf den weiteren Verlauf der Champions-League-Kampagne treffen würde.
Ja, absolut, haben sie ja Spieler geschont, da hat ein Adara Biojo in der Innenverteidigung gespielt. Das war auch im Hinblick gerade auf das Derby, was jetzt am Wochenende anstand, natürlich eine Schonung, die dann eine Rolle spielt. Das ist so eine Belastungssteuerung, die Guardiola bei Champions League spielen, wenn sie durch sind, schon immer gemacht hat. Ich denke, City muss man vor allem die beiden Spiele gegen Neapel hervorheben, wo es wirklich Phasen gab in der Gruppenphase, als City wirklich unter Druck stand, als sie Probleme hatten, als Neapel auch mal das Spiel in die Hand genommen hat, und trotzdem hat City diese Phasen dann meistens zumindest einigermaßen unbeschadet überstanden, konnte zurückschlagen und hat beide Spiele gewonnen. Also das war schon das, was mich bei City in dieser Gruppenphase am meisten beeindruckt hat, weil ich ging schon davon aus, dass sie gegen Neapel einmal patzen werden, aber das haben sie dann nicht getan. Und dementsprechend vollkommen zu Recht Gruppensieger, vollkommen zu Recht 15 Punkte geholt und vollkommen zu Recht im Moment einer der Hauptkandidaten auf den Titel.
Sowohl in Sachen Champions League als auch natürlich in Sachen englischer Meisterschaft. Jetzt gab es ja, Nico, am Wochenende das Duell City gegen Manchester United in der Premier League. Also das große Derby, auch das Duell zwischen José Mourinho und Pep Guardiola, aus dem dann am Ende Pep Guardiola und sein Team siegreich hervorgegangen sind. Die Führung für City durch einen Standard, das ist ja für Pep Guardiola-Verhältnisse auch mal was Neues, aber gegen eine Mannschaft wie Manchester United, die ja dann auch defensiv so ja kompakt agieren kann und so konzentriert agieren kann, eben manchmal auch ein Mittel.
Genau, gerade gegen so, du hast schon angesprochen, gegen diese kompakte Defensive, sie haben sehr viele physisch starke Spieler im Team, deswegen ist etwas überraschend auch, dass sie nach Standardsituationen getroffen haben. Ja, ist natürlich auch, spricht für Pep Guardiola, dass es auch jetzt nach Standardsituationen klappt. Da erinnert man sich an ganz andere Zeiten bei den Bayern, wo Standardsituationen dann doch eher, naja, vorsichtig ausgedrückt, eher mau war. Also da scheint er sich weiterentwickelt zu haben. Also da ist City jetzt doch schon sehr stark einzuschätzen, dass sie eben nicht nur über die spielerischen Mittel, über kurze, schnelle Pässe kommen, sondern eben auch über Standards gefährlich sein können. Und wenn man das dann gerade gegen so ein physisch starkes Team wie Manchester United zeigt, mit so Leuten wie Pogba, Fellaini oder Lukaku, der natürlich bei Standards auch hinten drin ist, also da muss man schon den Hut vorziehen, dass er das da so entwickelt hat.
Diese Physikalität, die jetzt eben Manchester United an den Tag legt. Manuel, auch ein wichtiges Fund, wenn es dann in der Champions League K.O.-Phase gegen Sevilla geht?
Ja, ich denke, gerade Sevilla hat, so sollten sie tatsächlich im Winter in Sonzi in dem defensiven Mittelfeld verlieren, gerade im physischen Bereich dann ein paar Probleme. Banega ist ein bisschen kleiner, schmächtiger, und die anderen offensiven Mittelfeldspieler, zentralen Mittelfeldspieler haben da auch Probleme. Also dementsprechend kann das schon einer der Hauptfaktoren sein. Mourinho baut sich da sowieso gerade wieder eine Truppe zusammen, die ja über die Flügel sehr viel Tempo generieren kann, mit einem Martial, mit einem Rashford, der ja auch überwiegend über den Flügel kommt. Dann haben sie noch einen Lingard, der im Moment in guter Verfassung ist. Im Mittelfeld sehr viel Physis, mit Herrera ein bisschen Kreativität, Pogba ein dynamischer Box-to-Box-Player. Also das sieht alles so ein bisschen aus, als würde sich so ein Chelsea 2.0 im etwas moderneren Stil zurecht basteln. Und ich denke auch, dass da im Winter, vielleicht nicht unbedingt, aber eher im Sommer dann nochmal neue Transfers kommen. Aber um jetzt mal auf die Aktualität zurückzukommen, gegen Sevilla ist die Physis natürlich ein Mittel. Sevilla hat sich jetzt auch bei Standards gefährlich gezeigt, gegen Liverpool auch nach Standards getroffen. Dementsprechend denke ich schon, dass United dann mit der Physis, mit der Kopfballstärke entgegenwirken kann und entsprechend dann auch gegen Sevilla sich aufgrund einer diese Faktoren auch durchsetzen kann.
Nico, Sevilla, sowas wie eine klassische Wundertüte, die verlieren gegen Spartak haushoch, schaffen es gegen Liverpool dann nach 0-3 noch zurückzukommen, 3-3 dann am Ende zu holen. Was zeichnet die aus deiner Sicht noch aus?
Natürlich sind sie, wie schon in den vergangenen Jahren, spielerisch sehr stark. Sie haben immer, sie bringen immer eine konkurrenzfähige Offensive aufs Feld, mit denen ist immer zu rechnen. Aber wie schon gerade angesprochen, sie sind sehr unkonstant. Wenn man sich jetzt das Spiel am Wochenende anguckt gegen Madrid, wo sie da mit 5-0 zerlegt werden, und man muss dazu sagen, Real Madrid hat in der zweiten Halbzeit wirklich den zweiten Gang dann nur eingelegt. Also das ist schon bedenklich. Ich denke auch, dass sie gegen United sich nicht durchsetzen können. Klar, die Offensive ist immer für ein Tor gut. Die sind gefährlich vorne, aber gegen ein kompaktes und physisch starkes United wird es dann doch eher problematisch werden. Also meiner Meinung nach zeichnet Sevilla schon diese sehr schnelle Offensive aus, allerdings die Unkonstantheit, die wird ihnen dann doch, schätze ich mal, gegen United das Genick brechen.
Dann gucken wir, apropos Unkonstanz, mal auf den FC Liverpool. Unkonstanz war zumindest das, was in der beginnenden Saison Liverpool so ein bisschen ausgezeichnet hat. Vor allen Dingen natürlich die absolute Defensivschwäche, die da immer wieder ins Auge fiel und weshalb dann auch der ein oder andere Punkt einfach liegen gelassen wurden. Aber in den letzten Wochen, Manuel, da geht's für Liverpool bergauf. Diese Schützenfeste in der Champions League haben sicherlich dazu beigetragen, aber auch in der Liga lief es dann ja wieder. Hat Jürgen Klopp jetzt diesen Schalter gefunden, um da dauerhaft auch Konstanz und Balance vor allen Dingen reinzubringen?
Nee, finde ich noch nicht ganz. Natürlich ist Liverpool ein bisschen besser als noch zu Beginn der Saison. Da hat ja, konntest du ja aus der Viererkette immer einen rauspicken, der patzt, und dann hat er wahrscheinlich auch gepatzt. Vor allem war zu Beginn der Saison bei den Spielen, die sie nicht gewonnen haben, ein großer Faktor, dass Liverpool Chancen ohne Ende hatte, sie aber einfach nicht genutzt hat. Die Effizienz ist deutlich besser geworden. Wobei man natürlich gestern, wenn man das Merseyside-Derby gesehen hat zwischen Liverpool und Everton, auch sagen muss, Liverpool hatte wieder viele Chancen, hat ein Traumtor geschossen durch Salah, der im Moment wirklich in der überragenden Form ist. Also ich kenne ihn gerade von Chelsea und der Rom so ein bisschen als Pace-Wunder mit einem soliden Abschluss. Aber er hat jetzt auch gegen den Ball und im Kreativbereich hat er einiges zugelegt. Aber Mané hat gestern wieder seine Phase gehabt, in der er wirklich viele sehr lukrative Konterangriffe ziemlich hektisch verspielt hat, teilweise falsche Entscheidungen getroffen. Also das muss schon stimmen. Also die Offensive muss schon effizient sein, weil dann gestern wieder der Defensivfehler kam. Ob der Elfmeter jetzt nach dem Schubser von Lovren tatsächlich einer war, darüber lässt sich streiten. Also für mich war es eher keiner. Aber allein wenn er so selten dämlich dahin geht, braucht man sich nicht wundern, wenn man dann gegen ein wirklich biederes und schwaches Everton nur 1-1 spielt. Chelsea verloren, Arsenal unentschieden, Manchester United verloren und Liverpool hätte einen Riesenschritt machen können. Hat es aber nicht geschafft, deswegen sehe ich das Spiel gestern auch wieder als Grund dafür, dass einfach in Sachen Konstanz noch was fehlt, was aber auch damit zusammenhängt, dass wie gesagt, die Defensive, nachdem der Van Dijk-Transfer nicht funktioniert hat, einfach trotzdem nicht weiter verstärkt wurde und B, dass im zentralen Mittelfeld einfach weiterhin noch Diskrepanz von der Qualität im Vergleich mit der Offensive herrscht. Also das geht einfach, da fehlt einfach noch ein Top-Spieler, der kommt nach der Saison mit Keita, aber in dieser Rückrunde wird da niemand mehr kommen und dementsprechend werden diese Probleme vielleicht etwas kaschiert werden können und die Form kann auch ein paar Rollen spielen, aber ich glaube nicht, dass Liverpool diese Probleme wirklich komplett beiseite legen kann.
Also auch das werden wir verfolgen. Nico, der FC Porto, der Gegner jetzt von Liverpool, Zweiter gewesen in der Gruppe G hinter Beşiktaş und vor Leipzig. Was können wir von Porto jetzt in der K.O.-Phase erwarten? Ist ja auch so eine Mannschaft, die mit relativ vergleichsweise kleinen Mitteln operieren muss.
Genau, Porto ist traditionell immer heimstark. Sie sind offensiv immer für ein Tor gut. Sie haben diese Gruppe mehr oder weniger souverän überstanden. Die Duelle gegen Leipzig waren da sicherlich entscheidend. Wobei ich auch hier der Meinung bin, dass Leipzig mit etwas mehr Cleverness Porto durchaus zweimal hätte schlagen können, haben aber eben nicht die Mittel gefunden. Und somit ist Porto jetzt eben im Achtelfinale. Ich würde sie auch so einschätzen, dass sie auch fürs Viertelfinale gut sind, auch gegen Liverpool. Vor allem, wenn sie eben einen guten Vorsprung im Hinspiel rausarbeiten können. Die finanzielle Lage ist nicht so rosig wie jetzt beispielsweise beim Gegner. Aber dennoch macht man immer sehr viel daraus. Mit Aboubakar hat man sicherlich einen sehr physisch starken Stürmer da vorne drin, der jetzt auch schon ein paar Tore gemacht hat. In Portugal ist Porto sowieso eigentlich immer Titelkandidat in den letzten Jahren gewesen. Also von denen kann man schon was erwarten. Sie sind gegen Liverpool, denke ich, der Underdog, werden aber dennoch ein sehr unangenehmer Gegner. Und wenn Liverpool da die von Manu eben schon angesprochene Schwäche im Mittelfeld und auch die defensiven Probleme nicht abstellen wird, dann kann es hier auch eine kleine Überraschung geben.
Also gucken wir mal drauf, genauso wie auf das Duell Schachtar Donetsk gegen die Roma. Roma ja einer der Lieblingsgegner von Manuel für die Bayern. Jetzt hat es Bayern ja mit Beşiktaş noch besser erwischt, in Anführungsstrichen. Shakhtar Donetsk, Manuel, wenn wir auf die schauen, der Trainer Paulo Fonseca, der hat sich ja neulich mehr oder weniger selbst bei Bayern München offensichtlich ins Gespräch gebracht, wenn man zumindest die ein oder andere Meldung da glauben darf. Zumindest der Berater soll bei den Bayern gesagt haben, ja, mein Klient könnte sich vorstellen zu kommen. Glaubst du, dass der jemand wäre, der in der Bundesliga und auch bei Bayern überhaupt eine Rolle spielen könnte, so in den Gedanken?
In der Bundesliga weiß nicht. Also ich denke, bei Bayern ist jetzt im Moment der Fall so, dass auf jeden Fall ein deutschsprachiger Trainer gesucht wird. Ich kenne jetzt die Sprachenbildung von Seger nicht, aber ich glaube nicht, dass er Deutsch spricht. Obgleich er natürlich trotzdem gute Arbeit leistet in Donetsk. Also es ist keine einfache Situation, auch wegen der politischen Situation im Land zu spielen. Ihre Spiele nicht in Donetsk. Es ist auch ein bisschen schwieriger, so Spiele aus dem Ausland für sich zu gewinnen. Im Moment dementsprechend muss man schon den Hut davor ziehen, dass sie gleich am ersten Spieltag die Roma geschlagen haben zu Hause. Und Neapel haben sie geschlagen. Roma ist ja der Gegner jetzt. Jedenfalls ist Donetsk ein unangenehmer Gegner. Ist technisch gut, hat viele Südamerikaner, also gerade in der Offensive mit Bernat, Tyson, auch Ferreira im Sturm, da ist schon viel Qualität vorhanden. Die Defensive ist ja so Marke ukrainisches Zement. Da ist vor allem Stepanenko zu nennen, der mal mit Hoffenheim in Verbindung gebracht wurde. Das ist schon eine relativ ausgewogene Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Gab es, wie gesagt, aufgrund der politischen Situation auch keine großen Verstärkungen und sie spielen das Hinspiel zu Hause. Das wird noch im Februar stattfinden. Da wird sich die Roma warm anziehen müssen, in zweierlei Hinsicht. Ja, da wird es in der Ukraine nämlich auch gerne mal ziemlich kalt. Mhm. Aber natürlich aufgrund der längeren Pause, die in der Ukraine jetzt auch herrscht im Winter, ist es auch nicht einfach für Donetsk in Form zu kommen. Aber sie kennen das Prozedere, sie wissen ganz genau, wie sie sich auf den Punkt vorbereiten können nach einem langen Winter. Also es ist eine Mannschaft, die Roma durchaus fordern kann. Ich sehe die Roma jetzt auch zwar als Favorit, aber nicht schon automatisch weiter. Also eine Mannschaft, die gegen Neapel zu Hause gewinnt, die kann auch gegen die Roma zu Hause gewinnen. Und was der Druck und die mentale Belastung im Rückspieler mit einer Mannschaft machen können, das weiß man ja zu Genüge.
Nico, die Roma von den Punkten her der schwächste Gruppensieger mit 11 Punkten, gleich viele wie der Zweitplatzierte in der Gruppe C wie Chelsea. Dieses nach Punkten eben schlechtester Gruppensieger, spricht das eine deutliche Sprache?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Also es spiegelt etwas die Gruppe wider, denn mit Atletico und Chelsea hatte Roma ja sehr namhafte Gegner. Dass Atletico hier ausgeschieden ist, war ja dann doch auch eine mittelschwere Überraschung. Wenn man sich da als Gruppenerster durchsetzt und gerade Chelsea würde ich jetzt nicht unbedingt als schwach die Saison bezeichnen, die haben auch schon einige überzeugende Leistungen gezeigt. Atletico natürlich mit einigen Problemen. Griezmann nicht zuletzt mit Ladehemmung. Aber dennoch, da muss man schon den Hut vorziehen, dass sich Roma hier als Gruppenerster durchgesetzt hat. Demnach für mich auch, wie Manu auch gesagt hat, kleiner Favorit gegen Donetsk, haben eine sehr gut besetzte Offensive. Dzeko ist gut in Form, aber auch Perotti, El Shaarawy machen da gut Dampf vorne. In Italien, in der Liga läuft es auch gut. Also mit denen ist definitiv zu rechnen. Die werden in Donetsk sicherlich versuchen, das Auswärtstor zu machen und ansonsten eher defensiv kompakt stehen, um dann im Rückspiel, im Heimspiel dann das Ding klar zu machen.
Und wir gucken gleich mal auf die Top-Begegnung des Achtelfinals der Champions League. Real Madrid gegen PSG und Chelsea gegen den FC Barcelona hier bei unserer Live-Übertragung der Auslosung der Champions League auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus. Und nicht vergessen, gleich um 13 Uhr geht's ja nahtlos weiter mit der Europa League-Auslosung. Das also auch gleich noch bei uns und gleich die Besprechung der Top-Partien hier bei uns in der Sendung. Kurze Pause, dann sind wir zurück.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App.
Ihr hört die Auslosung zur Champions League K.O.-Phase 2018 zum Achtelfinale hier live auf meinsportradio.de. Meine Wenigkeit Malte Asmus begrüßt euch zurück in der Sendung zusammen mit den Kollegen von 90plus, Manuel Behlert und Nico Scheck. Und wir gucken weiter auf die interessanten Begegnungen, die da ausgelost wurden heute und sind bei den beiden Topspielen angelangt, bei den beiden Knallerspielen. Nico, Real Madrid gegen PSG, das ist eins der beiden. Da kann man eigentlich nur mit der Zunge schnalzen. Das Dreigestirn von PSG, wenn es denn wirklich in Form ist, Cavani, Mbappé und Neymar gegen Cristiano Ronaldo.
Ja, und nicht zu vergessen, bei Real Madrid, da spielen ja auch noch so ein paar andere vorne. Sind ja auch nur Benzema zu erwähnen, Asensio auch, Isco, Bale, wenn er denn fit ist. Also es wird sicherlich das Top-Duell im Achtelfinale, könnte auch ein Halbfinale sein. Würde ich jetzt auch keinen Favoriten vorher ausmachen, zumal man auch die Form abwarten muss. PSG jetzt zuletzt geschwächelt. Real Madrid spielt eigentlich die ganze Saison noch nicht überzeugend. Hat jetzt am Wochenende mal ein Statement gesetzt mit dem 5:0 gegen ein allerdings eklatant schwaches Sevilla. Das wird spannend zu sehen sein. Ich würde mich hier nicht auf einen Favoriten festlegen. Das könnte sehr torreich werden auf jeden Fall.
Wem liegt denn die Spielweise des jeweils anderen besser, Manuel, aus deiner Sicht?
Das kommt ganz drauf an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Real, wenn sie ihre Defensive in den Griff bekommen, im Moment sind es ja relativ viele Personalprobleme, die da eine Rolle spielen. Zuletzt fielen ja wirklich eklatant viele Defensivspieler aus. Wenn sie das in den Griff bekommen, denke ich, dass sie durchaus in der Lage sind, Paris gerade im Heimspiel zuerst vor Probleme zu stellen. Also man hat bei PSG gesehen, auch in München, dass dem FC Bayern auch eine gute, aber nicht überragende Defensivleistung gereicht hat, um zumindest die hundertprozentigen, die ganz klaren Torchancen zu minimieren. Dementsprechend denke ich schon, dass Real, die meiner Meinung nach sowieso im Februar, März wieder in einer guten Form sein werden, was vielleicht in der Liga nicht reicht, aber in der Champions League eine Rolle spielen kann, in der Lage ist, Paris dann auch weh zu tun. Denn die PSG-Defensive, die zeigt sich immer wieder anfällig. Ich finde, neben Thiago Silva, Marquinhos ist ein sehr guter Innenverteidiger, der aber auch so seine kleinen Formdellen hat. Kimpembe muss noch einiges aufholen. Kurzawa finde ich halt auch Licht und Schatten. Dani Alves hat, wie wir eben schon angesprochen haben, ja auch defensiv zuletzt ein paar Probleme gehabt. Also beide haben schon definitiv die Mittel, dem anderen weh zu tun. Ich denke, da kommt es auch ein bisschen darauf an, was Emery sich einfallen lässt, was Zidane sich einfallen lässt, wie man vielleicht einen bestimmten Angriffsmodus des Gegners verteidigen will, wie Paris Ronaldo verteidigen will, wie man gegen den Aufbau von Kroos und Modric agieren will. Das Paris-Mittelfeld zeigte sich letztens gegen das Bayern-Mittelfeld nicht so überragend. Also da waren schon einige Schlüsselsituationen, die dann eher an den FC Bayern gingen. Da wird bei Real natürlich auch Casemiro eine Rolle spielen, der da defensiv aufräumen will. Und was bei PSG natürlich eine Rolle spielt, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass sie wegen des Financial Fair Play unter anderem den ein oder anderen Spieler im Winter verkaufen müssten. Ich denke, der Kader ist ohnehin schon in der Breite nicht überragend besetzt. Also die Offensive ist noch sehr, sehr gut, wenn man da bedenkt, dass hinter Mbappé, Cavani, Neymar auch noch ein Pastore, Di Maria, ein Lucas und ein Draxler eine Rolle spielen, wobei der Draxler im Moment ja eher so eine offensive Acht gibt. Dass da eine Rolle spielen kann, dass tatsächlich zwei dieser Spieler noch abgegeben werden können. Und klar, wenn du fürs Financial Fair Play das Geld brauchst, dann kannst du ja währenddessen keinen holen. Das heißt, das kann auch eine Rolle spielen, dass der Kader dann in der Rückrunde nicht mehr in der Breite so gut ist, wie es jetzt ist. Und wenn dann noch ein, zwei Verletzungen dazukommen, dann ist Real Madrid eher gewappnet, denke ich.
Nico, wird Julian Draxler aus deiner Sicht treffen, als derjenige, der dann dem Financial Fair Play zum Opfer fällt?
Nee, das glaube ich nicht, weil Julian Draxler im Vergleich zu jetzt anderen genannten sehr flexibel einsetzbar ist und er auch in den Spielen, in denen er eingesetzt wurde, eigentlich zu überzeugen wusste. Ich glaube eher, dass dann so ein Lucas treffen könnte, auch ein Di Maria halte ich nicht für ausgeschlossen. Da sehe ich Draxler jetzt nicht als die erste Option, der verkauft wird, zumal er bei Paris auch in der letzten Saison schon zu überzeugen wusste.
Manuel, was glaubst du denn bei Real Madrid? Wir hatten ja diesen schwierigen Saisonverlauf bisher in der Primera Division auch schon angesprochen. Wann kriegen die denn mal die Kurve? Oder spielt das vielleicht auch mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr so groß in den Köpfen von Real, sich jetzt auf die Liga zu konzentrieren, weil die Meisterschaft vielleicht doch schon abgehakt wurde?
Also erstmal noch ganz kurz zu Paris eben. Ja. Bei Lucas ist der Abgang im Moment am wahrscheinlichsten. Da gibt es ja einige Gerüchte, dass er schon im Wechsel nach China zugestimmt hat. Aber das wird auch noch nicht reichen. Da wird noch ein zweiter gehen. Aber jetzt zu Real Madrid noch mal kurz. Ja, ich glaube, dass die Liga noch nicht abgehakt ist, weil der Clásico kurz vor Weihnachten noch ansteht. Wenn der tatsächlich gewonnen wird, kann das natürlich noch mal was freisetzen. Gleichermaßen halte ich das Programm von Real im Moment aber auch für extrem schwierig. Da kommt jetzt auch die Clubweltmeisterschaft in den nächsten Wochen dazu, was auch einfach eine ungeheure zusätzliche Belastung nochmal ist. Und nicht mal explizit wegen der Spiele, sondern auch wegen der Reisen. Aber ich glaube noch nicht, dass Real die Meisterschaft abgehakt hat. Natürlich ist die Champions League der Titel-Hattrick. Das ist etwas, was unvorstellbar war noch vor Jahren. Jetzt hat Real Madrid einen Kader, der es tendenziell schaffen kann. Das spielt natürlich im Hinterkopf eine Rolle, aber ich glaube, dass man erstmal noch nicht so weit denkt, sondern erstmal die Club-WM und den Clásico im Kopf hat. Wenn der gespielt ist, wenn Real den tatsächlich nicht gewinnt, dann kann man Barca schon fast zur Meisterschaft gratulieren. Aber wenn Real den tatsächlich gewinnt, dann kann das doch nochmal eng werden in der Liga. Wenn Barca, die jetzt in den letzten drei Wochen zweimal gepatzt haben, nicht auch wieder diese unglaubliche Dominanz und diese Konstanz hinbekommt. Aber Real ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man in jedem Wettbewerb immer rechnen muss. Ich denke auch, dass die Formschwäche vom Saisonstart, dass die sich jetzt langsam erübrigt. Ich denke, dieses 5:0 gegen Sevilla könnte ein Zeichen sein. Die Spieler haben auch gesagt, dass man so ein Spiel einfach mal wieder gebraucht hat, wo einfach fast alles funktioniert. Hat sogar der junge Rechtsverteidiger Hakimi hat noch ein Tor erzielt. Ich glaube, sein erstes Profitor für Real oder sein erstes Tor in der Liga zumindest. Dementsprechend, ich traue Real sehr, sehr viel zu.
Auf jeden Fall werden sich bei diesem Duell Real Madrid gegen PSG die zwei Favoriten irgendwie gegenseitig schon mal rausschmeißen. Also einer wird auf jeden Fall die Segel streichen müssen, genauso wie beim Duell Chelsea gegen FC Barcelona, Nico. Das ist ja die zweite Knallerpartie, die wir jetzt im Achtelfinale dann zu sehen bekommen. Chelsea gegen Barca. Chelsea mit Problemen in die Saison gestartet, mittlerweile dann doch ja auch in der heimischen Liga wieder gut in Tritt gekommen. Da greift das jetzt alles doch ein bisschen besser ineinander, auch wenn man jetzt am Wochenende verloren hat mit 0:1 gegen West Ham, aber davor dann doch sehr viele Spiele in Folge ohne Niederlage und vor allen Dingen dank eines Alvaro Morata natürlich dann auch öfter mal als Sieger vom Platz gegangen. Diese Unstimmigkeiten, die da bei Chelsea anfangs waren zwischen Conte und auch der Vereinsführung, sind die mittlerweile ausgeräumt?
Ausgeräumt weiß ich nicht. Es hat sich zumindest etwas gelegt, aber man sieht trotzdem noch, dass die Dreifachbelastung unter Conte, dass er noch Probleme bereitet. Der Kader ist definitiv zu dünn besetzt. Da hat Conte auf jeden Fall einen wunden Punkt angesprochen. Ich glaube nicht zuletzt, deswegen gab es dann eben diesen Streit zwischen Vereinsführung und Trainer, weil er da eben etwas angesprochen hat, was faktisch auch eben da ist. Da muss man jetzt gucken. Man hat gesehen zwischendurch, gerade wo man so unkonstant gespielt hat, waren ja auch so die Spiele, wo Conte zwischendurch gefehlt hat. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn der ausfällt, dann wird es schon sehr, sehr schwierig im Mittelfeld von Chelsea. Also auf so Dinge wird es ankommen. Ich bin gespannt, ob man da im Winter noch vielleicht dann doch nochmal nachlegt. Ansonsten sehe ich sie immer in der Lage, auch so einen FC Barcelona vor Probleme zu stellen, sie theoretisch auch zu schlagen. Ein Alvaro Morata, von dir gerade schon angesprochen, hat sich dort sehr schnell, sehr gut eingelebt, ist immer für ein Tor gut. Also die sind keineswegs chancenlos gegen Barca und auch in der Liga würde ich die noch nicht abschreiben.
Auch da sind sie eben noch dran, allerdings auch 14 Punkte weg momentan von Manchester City. Wie dicht sind sie denn dran am FC Barcelona, Manuel, aus deiner Sicht?
Ja, wie schon eben erwähnt, das ist definitiv eine Aufgabe für Chelsea, die lukrativ ist, weil Antonio Conte kann sich dann gegen Barca auf die Defensive besinnen, muss nicht das Spiel machen, kann das dem FC Barcelona übernehmen lassen. Ich denke, Chelsea hat die Möglichkeiten, wenn die Defensive sehr stabil ist. Da wird im Moment ein bisschen hin und her rotiert. Ich habe so das Gefühl, dass Conte selbst noch schaut, welches Trio da die besten Synergien bildet, wer zu wem am besten passt. Chelsea ist leichter Außenseiter. Barca spielt eine sehr gute Saison bis jetzt, auch wenn es in den letzten Wochen ein bisschen schwieriger war. Aber grundsätzlich sind die in einer guten Verfassung. Und ich finde, was bei Barca vor allem auch eine Rolle spielt, sie haben noch Luft nach oben. Wie viel Luft Chelsea noch nach oben hat, das wird man sehen, ob da vielleicht auch noch jemand für den Winter kommt. Wobei das natürlich immer schwierig ist, jemanden zu erwischen, der dann auch tatsächlich in der Champions League spielen kann. Bei Chelsea ist immer alles möglich. Wir können uns, wie gesagt, auch noch daran erinnern, als sie 2012 die Champions League gewonnen haben, sind sie im Halbfinale auch auf Barca getroffen. Barca war haushoher Favorit und Chelsea hat sie dann im Camp Nou ausgekontert. Ja, das sind so Spiele. Chelsea ist immer ein unangenehmer Gegner. Die haben in der Europa zwar jetzt nicht in den letzten Jahren ganz viel gerissen, aber sie sind auf jeden Fall wieder stärker. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall damit rechnen, dass es knapp wird.
Also spannende Partien garantiert in der Champions League. Achtelfinalphase dann mit diesen Knallerpartien. Wir sind drauf eingegangen. Wir wechseln nicht die Sportart, aber wir wechseln den Wettbewerb und schauen von der Champions League auf die Europa League. Die wird nämlich jetzt gleich ausgelost.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.